Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.
Guten Tag.
Guten Tag.
Wir wollen wieder reden.
Wir wollen wieder reden.
Und zwar heute über die Essenz der Kommunikation.
Hui.
Boah. Jetzt denken wahrscheinlich viele, oh fuck, jetzt wird es total theoretisch und jetzt muss ich über Kommunikationsmodelle sprechen. Nein, es wird total hands-on.
Weil uns geht es immer darum, die Essenz von Dingen herauszufinden, denn die geht mehr und mehr verloren unserer Überzeugung nach. Also es werden halt so viele Säue immer wieder durch die Dörfer getrieben und neue Kommunikationsmethoden und letztendlich unserer Überzeugung nach lassen sich Dinge auf ganz simple Prinzipien zurückführen.
Und das ist ja eine gute und gleichzeitig eine schlechte Nachricht, dachte ich, weil wenn man nämlich die Essenz extrahiert und sie so extrem vereinfacht, dann wird sie anwendbar und dann muss man sich auch bewegen. Mm. Das ist einerseits die gute, andererseits die schlechte Nachricht. Und der eine oder andere, wenn er gleich hört, was wir sagen, also was wir finden, was die Essenz der Kommunikation ist, dann kann es sein, dass der ein oder andere gleich ausschalten will, weil er sagt, oh, die Form der Kommunikation ist nicht meine Lieblingskommunikation.
Ich hätte lieber noch ein paar Bücher gelesen, ja, genau, über Kommunikation, um eben das nicht zu tun.
Wollen wir es outen? Trommelwirbel. Also wir finden, die Essenz der Kommunikation ist Akquise. Also eine akquirierende oder gewinnende Kommunikation zwischen Menschen zu etablieren. So, jetzt ist es raus.
Genau. Und was meinen wir damit? Wir meinen damit, mit die Essenz von Kommunikation ist Akquise, dass in jeder Form der Kommunikation irgendeine Form von Akquise enthalten ist. Also, wann immer du dich mit Menschen unterhältst, und also wir nehmen jetzt mal die verbale Kommunikation, also das Sprechen, man kann das natürlich auf jede andere Form der Kommunikation auch noch übertragen, aber wann immer du mit jemandem sprichst, tust du das in einer akquirierenden Absicht. Du willst den anderen für etwas gewinnen. Entweder, dass das Gespräch weitergeht oder dass das Gespräch schnell endet, ne, weil du in Eile bist. Selbst dann versuchst du, den anderen zu akquirieren, dafür, dass das Gespräch beendet ist, wie immer du das machst. Du willst deine Kinder akquirieren, mehr Gemüse zu essen oder sich in der Schule anzustrengen. Du willst deine Mitarbeiter akquirieren, die Projekte nach vorne zu bringen und. Und ich fand das damals sehr erhellend, als wir das mal so formuliert hatten, das wirklich zu erkennen. In dem Moment, wo ich mich auf den Standpunkt stelle, und das ist wirklich nur ein Standpunkt, die Essenz von Kommunikation ist Akquise, es wird alles wahnsinnig einfach.
Ja, und ich finde, das ist auch, deswegen nach 2 Minuten 40 Gespräch müssen wir jetzt schon mal droppen, was wäre dein Gewinn, die heutige Folge weiter anzuhören?
Genau.
Wir akquirieren an der Stelle mal, what's in it for me? Also, was dein Gewinn ist, alles, was wir so daher parlieren jetzt in dieser Folge, das dir reinzuziehen. Der Gewinn ist, dass du deine Begegnung mit Menschen und deine Kommunikation vereinfachen kannst. Weil viele denken ja, oh, jetzt geht es um Verkaufen und Akquise. Jetzt muss man sich Strategien und Taktiken und Prinzipien überlegen. Und man muss irgendwas draufsatteln auf die Kommunikation, dass man den anderen nur richtig clever irgendwo hin motiviert oder hin manipulieren kann. Und da nehmen wir eben genau den gegensätzlichen Standpunkt ein, nämlich am besten akquiriert, wenn du möglichst wahrhaftig authentisch Menschen begegnest und wenn du den Schmuck und die Tricks weglässt und sehr klar und eindeutig mit Menschen besprichst, was du von ihnen haben willst und warum du das von ihnen haben willst und eben genau das machst, was wir auch gerade gemacht haben, ihnen sagst, was sie eigentlich davon haben, wenn sie dir geben, was du von ihnen haben willst.
Die Alternative, weil du das gerade gesagt hattest, ne, die Alternative, in der Kommunikation bei vielen Menschen stattdessen stattfindet, ist so, naja, man will die anderen manipulieren. Und das, da denken wir, Akquise ist etwas anderes. Also ja. Manipulation, ne, dieses Anwenden von verdeckten Strategien, um den anderen doch irgendwie dahin zu kriegen, dass er tut, was ich will oder lässt, was ich nicht will, das findet eher in der Sphäre von letztendlich ist das dann so ein Kampf oder so ein Krieg, wo der gewinnt, der die besseren Tricks anwendet, ohne dass der andere das merkt. Das ist nicht das, was wir unter Akquise verstehen, sondern wir verstehen unter Akquise auch die Sau auf den Tisch zu legen. Also zu sagen, was willst du eigentlich vom anderen? Mhm. Und dann, so wie Patricia gesagt hat, was hat der denn davon?
Ja, und ich habe gerade gedacht, ein zentraler Aspekt, das ist ja so ein bisschen wie die, wie nennt man das, in der Mitte des Karussells, die Achse, um die sich bei uns alles rund um Akquise-Kommunikation dreht, ist, Menschen eröffnen sich gegenseitig die freie Wahl. Weil dann fällt nämlich genau das weg, was du gerade sagtest, dieser Kampf um wer kontrolliert hier wen und wer ist mehr der Bestimmer. Sondern wenn wir von Akquise sprechen, dann sprechen wir nicht darüber, dass man jemanden zu irgendetwas zwingt, was er nicht will. Also nach dem Motto, den anderen gegen seinen Willen irgendwohin motivieren oder manipulieren, etwas zu tun, was er nicht will. Das Einzige, wozu man den anderen zwingt, ist zur Wahl. Also man sagt, ich gehe zur Eisdiele, willst du mit oder nicht?
Ja, und das ist eine Haltung, ich glaube, Stephen R. Covey hat das auch schon gesagt, also ne, 7 Wege zur Effektivität, die Haltung von Win-Win oder, und das ist eine Konsequenz, die viele nicht wollen, Win-Win oder kein Geschäft. Also wenn ich keine Basis finde, wo ich gewinne und der andere gewinne, schon in den Prozess der Akquise reinzugehen, zu sagen, und wenn wir diese Basis nicht finden, dann will ich das Geschäft auch nicht. In dem Bewusstsein, wenn ich den anderen irgendwie über den Tisch ziehe oder er unterm Strich doch nicht profitiert von dem Austausch, der zwischen uns stattfindet, auf lange Sicht verliere ich dadurch.
Ja. Ja, und der weitere Boden, auf dem dieses Tricksen, Manipulieren, Motivieren, rhetorisch irgendwie den anderen einzingeln, ne? Der andere Boden, auf dem das stattfindet, ist letzten Endes Misstrauen. Also weil man schon davon ausgeht, dass der andere auch also nicht einfach sagen würde, du weißt du was, Eisdeal ist eine gute Idee, ich komme mal mit, war ich schon lange nicht mehr. Ne? Denken viele, ich muss das gleich so vorbereiten und muss die Eisdeale ich muss so viele gute Tricks rund um, wir gehen jetzt zusammen zur Eisdeale anwenden, dass der andere auf gar keinen Fall Nein sagen darf. Und dann passiert nämlich was ganz Spannendes und da ist es egal, ob es um die Eisdeale, um den Konzertbesuch, die Alpenreise, den gemeinsamen Vertrag für eine Geschäftsbeziehung geht. Der andere reagiert eher mit Widerstand auf die Tricks, die ihm präsentiert werden, weil dann nämlich wenig über den eigentlichen Sachverhalt gesprochen wird, sondern viel mehr draufgesattelt wird drumherum. Guck mal, du könntest doch jetzt auch mal wieder machen, was ich will. Und guck mal, ne? Das ist doch auch doof, wenn du jetzt hier auf der Couch sitzen bleibst. Also es wird so viel drumherum draufgesattelt, was die Kommunikation unnötig verkompliziert, was das Misstrauen nur schürt und was letzten Endes auch diesen Widerstand beim Gegenüber eher verstärkt. Aber eben auch nur deshalb, weil in der Kommunikation die freie Wahl nicht enthalten ist. Also weil der andere eben gezwungen werden soll, Ja zu sagen und nicht gezwungen werden soll, überhaupt zu wählen, was auch immer er will. Ne?
Und bei freier Wahl merken wir immer wieder, da gibt es ein Missverständnis. Also wenn Leute, denen wir das vermitteln, in unseren Seminaren oder auch in unseren Akquise-Trainings in den Unternehmen, wann immer wir sagen, also die Sphäre, die für Akquise gut funktioniert, ist die der freien Wahl, dann hören die von, ich darf keine Bedingungen nennen. Ich darf auch nicht sagen, was es für Konsequenzen hat für den anderen, wenn er zum Beispiel mein Produkt nicht kauft. Weil dann hören sie, wenn ich dem aber sage, wenn du das Produkt nicht kaufst, dann hast du folgende negative Konsequenzen. Ne? Dann, also bei unserem Produkt, den Trainings ist es ja immer so, weißt du kannst in den Trainings, weiß ich nicht, deinen Stress loswerden. Wenn wir dann in dem Akquiseprozess sagen, so, okay, du musst dich ja auch nicht anmelden, aber dann bleibt der Stress. Also wenn man sowas wie eine negative Konsequenz des Nichtkaufens nennt, das interpretieren die meisten, aber dann setze ich den anderen doch unter Druck. Und das verstehen wir anders. Wir machen nur transparent, was das Kaufen oder das Standpunkt teilen für ihn für eine Konsequenz hat und was das Nichtkaufen für eine Konsequenz hat, sodass er wirklich vor dem Hintergrund dieser umfassenden Kenntnis frei wählen kann. Wenn er nicht weiß, was es bedeutet, ein Produkt zum Beispiel nicht zu kaufen, dann kann er nicht frei wählen, weil er nur links laufen kann, wenn du ihm rechts nicht gezeigt hast. Ich hoffe, ich habe mich verständlich
ausgedrückt. Ich habe es verstanden. Ja, ja, also die Konsequenz von beiden Wahlmöglichkeiten einfach mit dem anderen zu besprechen. Also Ich habe gerade auch noch mal ans Business gedacht. Da haben ja viele auch immer dieses typische Time-Budget-Quality-Problem, ne? Also der Kunde will es irgendwie schneller haben, will aber nicht mehr Geld bezahlen. Dann müsste man ihm sagen, ja, dann leidet eben die Qualität, ne? Also dann können wir eben nicht auf der gewohnten Qualität liefern, oder er will ganz hohe Qualität in ganz kurzer Zeit, und dann müsste man ihm sagen, ja, dann müssen wir die Ressourcen aufstocken, dann wird es halt auch teurer, ne, weil wir dann andere Player ins Projekt setzen müssen. Also, dass man mit dem Kunden, und da ist, finde ich, der Ton macht die Musik, also dass man eben nicht beleidigt referiert über die Wahlmöglichkeit, die man persönlich am wenigsten bevorzugt, sondern dass man mit ihm einfach die verschiedenen Szenarien bespricht und sagt, okay, wir haben Tor A, ne, wir setzen das Projekt so auf, das ist die Konsequenz, wir haben Tor B. Wir setzen das Projekt so auf, das ist die Konsequenz. Wir haben Tor C und das Gleiche nochmal. Und was ich auch nochmal wichtig finde, das machen viele auch nicht, ist die Konsequenz der Konsequenz. Und zwar nicht nur für das Gegenüber, sondern für alle betroffenen Beteiligten. Also vielleicht auch mal zu benennen, ne, wenn wir Tor A wählen, dann hat das zum einen die Konsequenz, sie müssen engmaschiger Feedback geben, ne, wir haben einen höheren Termindruck. Können wir machen, ne? Aber dann ist unsere Bedingung auch, dass wir diese Abstimmungswege einplanen. Also, dass man das echt eher bespricht wie so einen Lageplan, den man zusammengestaltet und entwirft, wo man volle freie Transparenz gibt, volle freie Wahl. Und jetzt kommen zwei Aspekte, die viele nicht mögen. Man muss sich und den anderen halt mit allen Aspekten da drin konfrontieren, ne? Auch mit den Unliebsamen. Und dann ist es letzten Endes führt es unweigerlich dazu, dass man eben halt auch eine Wahl treffen muss. Und das wollen ja viele einfach auch nicht, ne? Also viele wollen ja eher Widerstand in Bezug auf Akquisekommunikation als tatsächlich sagen, ich wähle Tor A, ne? Die Konsequenzen, die gefallen mir zwar auch nicht alle, aber ich übernehme die Verantwortung dafür, und ich übernehme auch die Verantwortung dafür, nicht Tor B und Tor C gewählt zu haben. Und das wollen viele Menschen halt auch nicht. Deswegen ist in der Begegnung zwischen Menschen diese Transparenz Verhandlungen herzustellen, herausfordernd, weil sie sich und andere konfrontieren müssen, weil sie dabei auch trainieren müssen, vorwurfsfrei zu sprechen, ne? Also nicht emotional oder genervt vorzugehen, und weil sie letzten Endes alle an den Punkt bringen, gemeinsam zu gestalten, und was man gemeinsam gestaltet, verantwortet man eben auch gemeinsam. Das klingt natürlich jetzt erstmal nicht besonders attraktiv, ne? Weil man sagt, ja, scheiße, dann muss ich das ja auch alles machen. Aber Stichwort Vereinfachung oder Verwesentlichung von Prozessen, wenn man in diesen Anfangsprozess ein bisschen mehr Energie reinsteckt und ein bisschen mehr Kommunikationsaufwand betreibt, und ein bisschen mehr alle Konsequenzen im Detail zusammen durchdekliniert, spart man sich für den gesamten Projektverlauf, für die gesamte Begegnung jede Menge Konflikte. Weil am Anfang nicht ordentlich aufgesetzt zu haben, birgt halt ein wahnsinnig hohes Konfliktpotenzial später, weil dann in der Zusammenarbeit irgendwem irgendwas nicht klar war, irgendwer glaubte, er hätte das nicht gewusst oder er hätte doch nicht frei wählen können. Und dann hat man hinterher eben diesen hohen Kommunikationsaufwand und auch eher den anstrengenden Kommunikationsaufwand.
Und der ist immer auch teuer, der verschwendet auch Ressourcen. Insofern kann man vor diesem Hintergrund, also wenn einem das wirklich bewusst ist, auch als Kaufender, also ich spreche jetzt wieder im Business-Kontext, also auch als Kaufender, wenn mir klar ist, dass ich bei einem Lieferanten, der mir ganz klar sagt, wenn Sie Tor A geben, haben Sie das an positiven Konsequenzen, das an negativen Konsequenzen bei Tor B, das. Und es gibt kein Tor ohne Haken. So wie meine Mutter immer gesagt hat, ein Tod musste sterben, eine Kröte musste schlucken. Es gibt keinen Weg rechts oder links, der keine negativen Konsequenzen hätte. So. Und wenn ich bei einem Lieferanten kaufe, der mir das ganz transparent macht, läuft das Projekt halt mit mehr oder reibungsloser. Ich habe keine Konflikte, die im Nachhinein wieder Ressourcen und Geld
Geld,
kosten,
Zeit.
dann kann ich auch eher beim teureren Lieferanten. Ich muss nicht beim teuersten kaufen, aber ich muss nicht dem billigsten Angebot hinterherrennen, wenn mir klar ist, dass ich zahle irgendwann sowieso dafür.
Ja. Ja, ich habe mir fiel gerade noch was aus dem Privatumfeld ein, was, glaube ich, auch so eine Falle in der Akquise-Kommunikation ist. Weil ich meine, in der Partnerschaft zum Beispiel, da ist ja Akquise auch so ein ganz, 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 ganz wichtiger Aspekt. Also, weil man will ja irgendwie, dass der andere bei den eigenen Vorstellungen, Ideen, Projekten, Absichten.
Da kann ich immer bei uns aus dem Nähkästchen plaudern. Mein Mann hat ja so eine Superkraft, ne?
Und dafür liebe ich den ja irgendwie auch. Aber ich habe tatsächlich ein paar Jahre gebraucht, um mitzukriegen, dass er in der Akquise-Kommunikation, also in der Begegnung zwischen uns, diese Superkraft einfach wie so ein Selbstverständnis spielt. Nämlich ich frage ihn, sag mal, wollen wir nicht Samstagabend XYZ? Und dann war das immer so, dass ich dann erzählte. Und dann kam eigentlich von ihm, also es kam nicht wirklich ein Ja, bin ich dabei. Und es kam aber auch nicht, nö, habe ich keine Lust zu, sondern es kam so irgendwie nix, ne? Oder sowas Unfestgelegtes. Und ich glaube, wir haben Jahre in unserer Partnerschaft immer wieder Konflikte gehabt, weil mir das erstmal nicht klar geworden ist, ne? Dass er eigentlich gar nicht Ja oder Nein gesagt hat. Und jetzt gibt es ja diese ganz charmante Eigenschaft, wenn man dem anderen ein Angebot macht und der nicht explizit Nein sagt und dagegen geht, denkt man irgendwie, der hat eingeschlagen, weil er hat ja nicht Nein gesagt, also ist er bestimmt dabei. Ne? Und da hatten wir wahnsinnig viel Konflikte zu, ne? Weil ich dann hinterher diesen klassischen Satz gesehen habe, aber du hast doch gesagt, dass du dabei bist. Und dann kam immer nur ganz nüchtern vor dir, ich habe dazu gar nichts gesagt. Ne? Und ich bin schier an die Decke gegangen. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Ich habe dann immer das Rumpelstilzchen gemacht. Und irgendwann ist mir das halt natürlich dann, als wir dann auch mit Coaching-Seminaren und so angefangen haben, ist mir das klar geworden. Und das, also ne, für alle, die zuhören und das vielleicht kennen, entweder von dir selber, ne, weil du selber dazu neigst, dich lieber nicht festlegen zu wollen und es dem anderen aber auch nicht explizit sagst oder weil dein Partner, deine Partnerin dir auch eher so begegnet, ne, ich musste mich richtig darin trainieren, dran zu bleiben an dieser verbindlichen Wahl, ne? Mhm. Und natürlich ist ja klar, wollte ich das vorher auch deswegen nicht, weil ich kein Nein hören wollte. Ne? Also solange ich kein Nein gehört habe, wie gesagt, konnte ich ja in der Illusion leben, er macht mit. Und ich habe mich, wie gesagt, dann irgendwann da so hingesetzt und gesagt, Schatz, also es ist total in Ordnung, wenn du Nein sagst, ne? Aber ich will, dass du irgendwas sagst. Und du könntest sogar jetzt sagen, dass du dich noch nicht festlegen willst, ja? Aber dann will ich wissen, wann legst du dich denn fest? Und das war für uns als Paar echt ein herausfordernder Prozess. Weil, kennt vielleicht der ein oder andere Zuhörer, festlegen ist ja nicht so en vogue bei vielen Menschen, ne? Weil dann hängt man halt auch so mit drin. Also dann hat man ja scheinbar keinen Ausweg mehr, ne? Wenn man erstmal zugesagt hat, dann muss man dann da auch mitmachen oder hingehen. Und das habe ich gedacht, das wollte ich nochmal teilen, weil ich glaube, dass da ganz viele Paare haben aufgrund dieser Kommunikationslücke Konflikte. Und wie gesagt, für die, die halt eher steuernd oder einladend oder initiierend wirken in der Partnerschaft, ne, so wie ich das tendenziell bei uns tue, für die ist eine ganz wichtige Frage, hat dein Partner oder deine Partnerin wirklich die Wahl, auch Nein zu sagen? Ne, oder lässt du es halt selber auch im Graubereich, weil du die Absage nicht hören willst? Und da wäre wichtig, sich mal die Frage zu stellen, wieso soll der andere eigentlich keine Wahl haben? Also wieso soll der einfach bei allem, was du dir ausdenkst, mitmachen?
Ja, und dieses Dranbleiben, habe ich gerade noch mal gedacht, ist für viele auch eine Herausforderung. Ja. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Geschäftsführer, der mir von einem Mitarbeitergespräch gesagt, da ging es um einen Konflikt und er wollte halt von dem Mitarbeiter für die Zukunft eine klare Vereinbarung. Und er hatte die Vereinbarung schon häufiger nicht eingehalten und dann habe ich ihm gesagt, ja, du kannst ihm einfach sagen, also Folgendes erwarte ich jetzt. Ist eine etwas deutlichere Form der Akquise, aber durchaus in dem Kontext angemessen, dass alles, was ich mit Ihnen bespreche, insbesondere wenn wir uns darüber einigen, dass das nicht den Raum verlässt, dass das nur zwischen uns bleibt, dass Sie sich an diese Vereinbarung halten. Ja, mache ich. Und dann habe ich gesagt, ja, aber weil die Person, also der Mitarbeiter, das schon häufiger nicht gemacht hat, müsstest du jetzt dranbleiben, müsstest du sagen, ja, und was, wenn nicht? Ja, und dann kommen ja aber wieder Ausflüchte, sagte der Geschäftsführer, weil das kenne ich schon, diese Form der Gespräche. Ja, und dann habe ich gesagt, dann müsstest du nochmal die Frage stellen, und was, wenn nicht? bis du eine klare Antwort bekommst. Und da fühlen sich Menschen irgendwie doof.
Ja.
Also fünfmal, sechsmal, siebenmal die gleiche oder eine ähnliche Frage zu stellen, weil auch da kann man wieder so eine Bewertungssphäre drumlegen von, ah, da bin ich doch kleinlich oder ich setze den anderen unter Druck, was ja auch häufig dann als ne, Entgegnung kommt, so nach dem Motto, jetzt setzt ihr mich aber unter Druck. Da kann man immer erwidern, nee, ich stelle nur eine Frage und ich will einfach Klarheit und Eindeutigkeit zwischen uns. Aber irgendwie finden das Menschen doof. Und dieses Dranbleiben, bis du den anderen dazu gebracht hast, eindeutig Position zu beziehen, entweder ja oder nein, oder ich lege mich heute noch nicht fest, das ist das, was wir Potenz nennen oder ein Aspekt von Potenz und Potenzkommunikation. Ist immer ein komischer Begriff. Machen wir wahrscheinlich auch mal eine Folge zu, zu Macht. Aber ich meine, wir haben es ja bei Macht schon mal erwähnt, dass das ein Aspekt ist. Und das fällt Menschen doch tatsächlich schwer, so lange dran zu bleiben, bis du eine klare, eindeutige Antwort hast. Häufig auch wegen unserer Erziehung. Und dann haben wir in der Kindheit häufig gehört, du nervst. Wir wollen nicht nerven und deswegen ziehen wir uns irgendwann zurück. Und doch ist das ein Skill, den man wieder trainieren kann. Dieses Dranbleiben, bis du genau weißt, woran du beim anderen bist.
Mm. Ja, ist spannend. Wir haben das, glaube ich, ja letzte Woche festgestellt, dass während du dieses Gespräch bei dir in der Company hattest,
stimmt.
Hatte ich ja ein Training in der Firma, wo es um Feedback-Kultur ging. Ne? Also es fragen ja auch viele an im Moment. Also wir wollen irgendwie eine natürliche, einfache, leichte Feedback-Kultur etablieren als Teil der Unternehmenskultur. Und da tauchte auch exakt genau das Gleiche auf. Wir hatten dann so eine Demonstration, auch so eine Übung. Und dann sagte auch eine, da fühle ich mich ja so richtig bescheuert. Also das ist ja so richtig doof. Wie so ein Vollidiot. Und dann sage ich, ja, als würde die Platte hängen bei dir, ne? Ja. Und dann wir akquirieren ja auch, wenn wir Trainings leiten, dann habe ich auch gesagt, ja, du müsstest halt auch wählen, was dir wichtiger ist, die Klärung in der Begegnung, ne, die ja auch Konfliktpotenzial wegnimmt, dafür appellieren wir ja, also Klärung und Klarheit in der Begegnung mit Menschen zu erzeugen, damit dann später weniger Konflikte da sind. Du müsstest halt wählen, ist dir das wichtiger als der gute Eindruck? Oder ist dir der gute Eindruck wichtiger, ne? Und wenn dir der gute Eindruck wichtiger ist, wirst du halt eher dem Impuls folgen, dich zurückzuziehen und keine Klärung zu haben. Dann zahlst du halt den anderen Preis. Das heißt, die Frage ist ja immer, welchen Preis will man bezahlen, ne? Dass der andere einen für einen Moment ein bisschen bescheuert findet oder dass man halt eben keine geklärte Beziehung oder Begegnung mit dem anderen hat. Und letzten Endes, ist die Frage, ob der andere einen wirklich blöd oder bescheuert findet oder ob er das nur als Strategie anwendet, um dich sich vom Leib zu halten. Ne? Also jetzt ist ja, fällt dir noch eine andere Frage ein. Das ist, kann ja auch eine rhetorische Waffe sein, um dich in den Rückzug zu zwingen. Ne? Also
ist ja auch ein Nadelöhr für viele der von uns ausgebildeten Coache.
Ja.
Also letztendlich geht es beim Coaching ja auch ganz viel um Fragen stellen und irgendwann herauszufinden, so was ist denn so der zentrale Gedanke von jemandem, um den sein Bewusstsein kreist, sodass er sich immer auf eine bestimmte Art verhält oder immer sich irgendwie zurückzieht zum Beispiel. Und in jedem Coaching-Gespräch kommt dieser neuralgische Punkt, wo du eine Frage stellst, die genau auf diesen Punkt abzielt. Und weil das dem Coachee ja so wichtig ist, dieser Standpunkt, diese Idee, dieser Wert, um den sein Bewusstsein kreist, fängt er dann genau in dem Moment an, rumzueiern, wie der Fachbegriff lautet. Und da ist es eben auch für dich als Coach der wichtigste Punkt, genau an dieser Frage dran zu bleiben.
Ja.
Aber wir merken immer wieder, das finden auch die von uns Ausgebildeten lange Zeit doof. Ich kann doch nicht dann die gleiche Frage wieder und wieder stellen. Doch, wenn du merkst, das ist das, worum gerade der Verstand deines Gegenübers kämpft, dann ist es exakt wichtig, dass du an dieser Frage dranbleibst, weil, und das ist wichtig zu verstehen im Coaching-Prozess und letztendlich auch, so wie du das gerade sagtest, in jeder menschlichen Begegnung, zu verstehen, dass wenn ich da nicht dranbleibe, verliert der andere. Also unterm Strich, wenn ich nicht so mit jemand anders spreche, dass ich eine klare, eindeutige Antwort kriege, eine Positionierung, wo ich nicht weiß, wie ist sein Standpunkt und wo befindet er sich gerade, unterm Strich verlieren beide. Nur so auf lange Sicht. Auch wieder zum Thema entweder Win-Win oder kein Geschäft.
Ja, wenn wir die Gespräche trainieren und die analysieren, ist es interessant, wie viel Missverständnis in Kommunikation stattfindet, weil die Menschen sich nicht auf ihre Fragen antworten. Und das ist genau, was du beschreibst, was die Coacher dann doof finden, ist zu sagen, ja, und das war noch keine Antwort auf meine Frage. Wie ist denn die Antwort auf die Frage? Und das ist wirklich spannend, wie du sagst, wenn es so ans Eingemachte geht, dann kommen immer Ausweich- und Ablenkungsmanöver und Strategien. Und dann kann es sein, dass man halt 30 Minuten immer wieder sagt, ja, ich höre dich, interessanter Aspekt. Und was ist die Antwort auf meine Frage?
Genau. Oder wenn der Gegenüber sagt, jetzt setzt du mich aber unter Druck. Ja, das kannst du so kann empfinden. Ich stelle ja eigentlich erstmal nur eine Frage. Ja. Ne? Aber was ist denn jetzt deine Antwort? Jetzt setzt du mich ja noch mehr unter Druck. Nee, mache ich gar nicht. Aber was ist denn jetzt die Antwort?
Und ich habe gerade gedacht, was halt dann total wichtig ist. Und ich glaube, das ist wirklich eine hohe, hohe Kunst. In dem Moment halt den Ton nicht auf vorwurfsvoll genervt, moralisch verurteilend, sondern wirklich ganz wertneutral, ganz wertschätzend, ganz ergebnisoffen, fast schon spielerisch. Oder halt, wie es ja jetzt gerade bei uns auch wieder beim Demonstrieren der Fall war, eher auch belebt zu fragen, sagen, ja, ist auch interessant. Und was ist denn die Antwort auf die Frage? Also, weil man wirklich interessiert an der Frage dranbleibt. Und unsere Erfahrung ist immer, ne, die sind, also das Gegenüber ist für einen Moment einfach wirklich genervt und fängt vielleicht auch an, ne, einen anzugreifen, wie du sagst, mit so Sätzen wie, jetzt setze mich unter Druck und du stellst ja das so einfach vor, bababababa. Und das muss man halt alles überhören oder nicht persönlich nehmen. Und dann gibt es ja immer so einen Punkt, wenn man dann einmal, also wenn, wie soll man das sagen, wenn es so eine Katharsis gibt, ne, also wenn dann das Gegenüber wirklich erkennt, ja, scheiße, weißt du, diese Antwort auf diese Frage, die müsste ich mir ja vor allen Dingen selber mal geben, weil dann einfach ein Knoten gelöst ist, weil dann endlich ein altes Problem geklärt wird für mich. Dann ist meistens wirklich so eine Erlösung da, ne? Was übrigens auch der Begriff für Katharsis ist, wenn man es ganz einfach erklärt, so ein entlastendes, befreiendes, erlösendes, ja, eigentlich ist die Antwort das. So, und jetzt sage ich das mal. Und dann ist meistens ein Moment der Stille, der Befreiung und dann kann derjenige auch wieder was Neues erkennen, sich neu ausrichten, anfangen, was Neues zu gestalten. Und so ist es in der privaten Begegnung letztlich auch. Also wenn man mal für einen Moment dran geblieben ist, so war das bei Andreas und mir auch, dass ich dann irgendwann auch sagte, sag mal, kann das einfach sein, dass du das doof findest, montags die Verabredung für samstags festlegen zu müssen? Und dann seufzte er nur und sagte, ja, ich will das einfach spontan machen. Ne? Also ich will eigentlich am liebsten am Samstagmorgen sagen können, ich will da hin oder ich will da nicht hin. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, ja, okay, alles klar, dann ist das einfach eine Bedingung, die du hast. Und dann sage ich das den Freunden. Dann sage ich ganz ehrlich, Leute, wir haben gerade eine hohe Pace und wir wollen uns im Moment noch nicht festlegen, funktioniert das für euch auch, wenn wir euch erst Samstagmorgen sagen. Und dann haben nämlich übrigens auch die Freunde wieder die Wahl zu sagen, ganz ehrlich, wir planen, dann planen wir ohne euch, ne? Oder, hey, das ist eh ein Grillfest mit Nudelsalat. Ob ihr Samstagmorgen noch zu oder absagt, ist total in Ordnung, entscheidet spontan. Und schon hast du wieder eine Lösung drin, ne? Und der Ball kommt ins Rollen.
Ja, und das finde ich ganz extrem wichtig. Also, weil man könnte dieses Wiederholen von Fragen, bis der andere eine klare Antwort gibt, natürlich auch hören, ah, dann werde ich zum empathielosen Roboter. Das meinen wir damit natürlich nicht. Du kannst auch den, also wenn der andere sagt, jetzt setzt du mich unter Druck, kannst du das natürlich auch ansprechen. Also kannst auch sagen, ja, ich kann sogar nachvollziehen, dass das jetzt für dich doof ist, dich da festzulegen. Aber ganz ehrlich, ich muss es wissen, damit ich planen kann. Oder, weiß ich nicht, wenn dir ein Einkäufer gegenüber sitzt und sauer wird, weil du auf bestimmte Bedingungen nicht eingehst und sagst, ja, also jetzt liegen die Konsequenzen klar auf dem Tisch. Ne? Das sind Tor A, Tor B oder C, mit welches gehen sie? Und sagst, ja, aber das ist aber doof, weil keins dieser Tore entspricht meinen Vorstellungen. Da kann man auch sagen, das kann ich sogar nachvollziehen. Sie sind mit bestimmten Erwartungen ins Gespräch gekommen, aber ganz ehrlich, den Preis kann und will ich nicht erfüllen. So. Und Ihnen ist doch sicherlich klar, dass es kein Angebot ohne Haken gibt. Also, dass man immer irgendwie auf einem dieser Aspekte Einschnitte und Einbußen machen muss. Also, und deswegen, ich will von Ihnen nur wissen, kaufen Sie? Und es ist übrigens auch in Ordnung, wenn Sie nicht kaufen. Also, wenn das wirklich nicht Ihren Anforderungen entspricht, dann kaufen Sie halt nicht. Und da ist der Schlüssel, den du vorhin auch nochmal sagtest. Also, was ist eigentlich die Essenz oder der Schlüssel für diese Form also dieses mit the twinkle in the eye und empathisch und trotzdem freundlich dabei bleiben, was ist dafür der Schlüssel? Das ist, ich weiß gar nicht, Folge 1 oder 2, ne? Nicht persönlich nehmen.
Ja.
Also,
ja, nicht. Ja,
ja, ich also hab, der andere, sorry, weil ja. Der andere lehnt nicht dich ab, sondern nur dein Angebot.
Ja, das, was du präsentierst als Möglichkeit, das findet er einfach nicht attraktiv. Vielleicht lehnt das noch nicht mal an sich ab, ne? Sondern er lehnt es für sich ab. Es ist einfach für ihn nicht attraktiv, nicht zu diesem Zeitpunkt.
Ja, oder ihm hängt ein Chef im Nacken, der mit dem, muss er auf jeden Fall sagen, ich war aber bei 5 Lieferanten und keiner ist meinen Bedingungen gefolgt und du bist vielleicht gerade der Erste und deswegen muss er noch ein paar Runden drehen. Das kann ja auch sein. So.
Ich habe gerade noch gedacht, in Bezug auf das Dranbleiben, bewegt man sich halt auf einem Kontinuum zwischen Ignoranz und Penetranz.
Ja.
Und Ignoranz, wenn man es mal so ganz extrem, also muss man ja erstmal definieren, ne? Ignoranz, wie ist denn da die genaue Definition? Also das Desinteresse an.
Ja.
Also man tut, glaube
ich, und Gnosis hängt, glaube ich, auch drin, das Wissen. Also man tut so, als wüsste man nichts.
Ja, genau. Und Ignoranz, habe ich gerade gedacht, ist ja so ein bisschen die Strategie, die ich ja am Anfang bei Andreas hatte, ne? Ich schmeiße meine Frage über den Zaun und dann renne ich weg, weil ich will die Antwort gar nicht hören. Ne? Also es soll ja ein Ja werden. Ne? Das war ja dann so mein Haken, wenn ich mal reflektiere, was ist mein Anteil an dieser Art der Begegnung gewesen. Und ich musste mich halt auf dem Kontinuum von Ignoranz, also mich interessiert einfach seine Antwort nicht wirklich, in Richtung Penetranz bewegen. Ne? Also so lange dranbleiben, bis ich wirklich eine Antwort habe. Und ich würde sagen, wenn wir unsere Trainings, egal in welchem Lebensbereich, egal ob jetzt Business, Partnerschaft, Familie betrachten, dann haben wir alle eine Tendenz, eher auf dem Pol der Ignoranz zu verharren. Ohne dass wir das mitkriegen. Ne? Also ich unterstelle gar nicht allen jetzt, alle sind ignorante Arschgeigen, das will ich damit gar nicht sagen, inklusive mir. Aber das ist halt einfach eine attraktive Haltung, weil die halt scheinbar erstmal weniger ungemütlich ist, weil sie weniger konfrontativ ist. Aber wie gesagt, sie wirft halt im Nachgang einen Riesenkonfliktberg auf. Und das heißt, die Überwindung, die es einen kostet, ist, sich mehr in Richtung des Pols der Penetranz zu bewegen und ein bisschen penetranter nachzufragen, aber halt in einer förderlichen Absicht, ne? In einer klärenden, verbindenden Absicht, weil, was wir vorhin ja schon mehrfach sagten, weil dann einfach auch die Begegnung, die Entscheidung, was man miteinander wie gemeinsam gestaltet, einfach geklärt ist. Ne?
Und da ist wieder ein wichtiger Schlüssel. Ich glaube, wir kommen von Schlüssel zu Schlüssel zu Schlüssel. Also für diese Form der Penetranz ist ein wichtiger Schlüssel, dass es der andere irgendwie mitkriegt, dass du für ihn sprichst oder ihn nicht über den Tisch ziehen willst. Also diese Haltung wieder von Win-Win oder kein Geschäft. Und dann, wenn du das wirklich etabliert hast, und das ist nichts, was man faken kann, sondern du willst wirklich, dass der andere durch den Austausch mit dir auch profitiert. Du willst auch, dass du profitierst, aber du willst auch, dass der andere profitiert, sodass es ausgeglichen ist. Und wenn der andere das wirklich mitkriegt, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei uns in der Coaching-Ausbildung, diese Haltung wirklich einzunehmen oder den Coachen zu vermitteln, dass sie wollen, dass die Coaches durch sie profitieren. Also wenn du das wirklich etabliert hast, dann ist es erstaunlich, was man Menschen alles sagen kann. Und womit man sie auch bei sich selbst konfrontieren kann.
Ja, und wie sehr sie das eigentlich, wie gesagt, dann auch als Entlastung empfinden, wenn jemand mal dran geblieben ist und gesagt hat, weißt du, vielleicht müssten wir das einfach mal miteinander klären oder vielleicht hast du darüber bei dir gerade gar keine Klarheit. Ne? Also wie dieser erlösende Moment zwischen Andreas will einfach lieber ein höheres Maß an Spontanität haben. Und wie gesagt, wenn es mit allen Beteiligten geklärt ist, dann ist das ja auch ein gangbarer Weg. Und interessant jetzt wieder, ne, zur freien Wahl, in dem Moment, wo ich das eher, also bereitwillig eröffnet habe, war, und das funktioniert natürlich nicht als Trick, aber war ein Effekt, dass Andreas sich viel lieber festgelegt hat, auch früher, weil er einfach gemerkt hat, er wird nicht permanent gezwungen, Ja zu sagen. Ne? Ich habe gerade gedacht, was ja auch nochmal spannend ist, wir haben ja ganz viel gesammelt, was funktioniert für funktionierende Akquise, ne? Oder haben ja auch Beispiele genannt, wo Akquise Bestandteil der Kommunikation ist, wo man es vielleicht gar nicht ahnt. Wir könnten ja auch noch mal ein bisschen sammeln, was sind Akquise-Killer, ne? Also ein paar haben wir ja implizit erwähnt. Also wenn der andere nicht die freie Wahl haben soll, wenn man nicht mit vollendeten Tatsachen spricht, also wenn man irgendwas zurückhält, würde ich sagen, auch wenn Informationen vertuscht oder zurückgehalten werden, also wenn man die Katze im Sack verkauft, ne? Egal, ob das in der privaten Begegnung ist oder in der beruflichen. Oder wenn etwas aufgebauscht oder versprochen wird, was hinterher nicht gehalten werden kann. Also Overpromising, würde ich sagen, ist auch.
Desintegrität. Also dass in der Kommunikation, also in der Akquise, du für irgendetwas dein Wort gegeben hast, für eine Leistung, für einen Preis, für eine Erfahrung, die der andere mit dir macht, wenn er mit dir auf das Grillfest geht. Und du hältst dein Wort nicht. Also gerade bei Austausch, der häufiger stattfindet, also mit Menschen, mit denen du häufiger einen Austausch hast, dein Ehepartner, deine Kinder, auch Geschäftspartner, denen du häufiger begegnest. Also da ist einfach auch wieder der Schlüssel Integrität. Also wenn du möchtest, dass Menschen dir vertrauen, und das ist die Basis dafür, dass sie bei dir etwas kaufen, dann sei jemand, der sein Wort, wenn du es gegeben hast, hältst. Und heißt im Umkehrschluss auch, ne, wenn du ein einfaches Akquiseleben haben willst, gib dein Wort nur, wenn du es halten kannst. Oder wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du es halten kannst. Wir wissen alle, ne, manchmal kommen auch wirklich Dinge dazwischen, weil, und sei es ein Krieg, der die Energiekosten steigen lässt, sodass du den Preis erhöhen musst. Whatever. Mm. Aber gib dein Wort nur für etwas, wo du in dem Moment, wo du es gibst, davon ausgehen kannst, dass du es halten kannst. Das steigert deine Integrität. Und das meinen wir nicht mal moralisch, sondern das meinen wir wirklich auch wieder für dich, so nach dem Motto, what's in it for you? Du wirst den Akquiseaufwand und damit auch den Kommunikationsaufwand reduzieren, weil Menschen schneller bei dir kaufen. So nach dem Motto, also ich habe ja schon mehrmals bei dir die Erfahrung gemacht, ne, was immer du anbietest, ist gut. Also wo kann ich unterschreiben?
Was ist noch ein Aspekt? Ja, ich würde auch sagen, was auch eher ein Akquise-Killer, also manchmal funktioniert es natürlich auch, ne? Also ich würde, was wir jetzt sagen mit Akquise-Killer, heißt nicht, dass die Menschen, die diese Prinzipien anwenden, die sind sogar auch erfolgreich, ne? Also ich glaube, einige kommen mit Overpromising oder, ne, Überversprechen oder auch nicht integer sein, heißt ja nicht, dass die alle kein Geschäft machen, aber auch wieder Akquise-Killer im Sinne von die Kundenbeziehung, also die Beziehungsbasis ist dann einfach schwierig. Ne? Also das, was du angewendet hast, um es zu bekommen, musst du dann weitermachen, um es zu erhalten. Wenn du halt am Anfang beispielsweise Abstriche machst oder Rabatte gibst, dann musst du, um den Kunden zu halten, immer weiter Rabatte geben zum Beispiel. Ne? Also Akquise-Killer meinen wir wirklich eher im Sinne von ganzheitliche Betrachtung. Wie macht man den Verkaufsprozess, den Akquiseprozess so, dass dann auch die Kunden-Anbieter-Beziehung zukunftsfähig ist? Ne? Mhm. Und mir ist noch ein weiterer Aspekt eigentlich. Ich komme ja auch aus der Werbe- und Marketingbranche seinerzeit. Das ist ja eigentlich ein großes Thema immer schon in der Werbung gewesen, wo es ja sogar Verbote gab, also dass man Wettbewerber oder Konkurrenten schlecht redet oder entwertet oder so. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch so ein klassischer Akquise-Killer, mit dem aber auch tatsächlich immer noch einige arbeiten. Ne? Also das eigene Produkt irgendwie als besser darstellen, indem man den Wettbewerb irgendwie, weiß ich nicht, schlecht dastehen lässt. Ne?
Ja. Gibt es auf jeden Fall. Und vorhin hatte ich noch einen Gedanken, der ist mir gerade entfleucht.
Ja.
Genau, weil es gibt ja auch das, was wir eigentlich Akquise-Killer nennen, ist der Killer für leichte Akquise.
Ja.
Weil, das wollte ich noch sagen, es gibt ja auch die Menschen, die sagen, ich will es gar nicht leicht haben. Weil je größer die Herausforderung, desto mehr kann ich sagen, weißt du, schwieriges Umfeld, schwieriges Verkaufsumfeld, schwierige Kunden, aber ich habe es gerockt. Also man muss ja auch immer wieder untersuchen, und das ist ja auch Teil immer wieder der Prozesse bei uns in Coachings. Also was ist eigentlich die Absicht, in der du gerade Akquise betreibst? Willst du beweisen, dass du der Tollste bist? Und dann ist natürlich ein schwieriges Akquiseumfeld besser geeignet, ja, als ein ganz leichtes. Und das sind immer ganz spannende Untersuchungsprozesse, weil man kann sich ja natürlich auch fragen, wenn bei euch noch alles so einfach ist, weil ihr die Essenz von einigen herausgefunden habt oder irgendeine Essenz benennt und als Standpunkt etabliert, dann könnte alles ganz einfach werden. Der Haken dabei ist, Menschen haben es halt nicht immer gerne einfach, weil da wirken eben auch persönliche Absichten.
Und sie, ja. Ja, und da habe ich gerade gedacht, dass da könnte man ja jetzt auch Gefahr laufen, ne, wieder so toxische Coaching-Untersuchungen, dass man das jetzt so ganz täterig darstellt. Ja, wozu willst du es immer nur schwer haben? Da habe ich gerade gedacht, man könnte es ja mal auf eine dritte Ebene heben. Also vielleicht will man sich auch mehr in Herausforderungen erfahren. Also weil man sich, ne, du sagst immer diesen Spruch, ich vermute, er ist von deinem Vater oder von deiner Mutter. Steckt der Karren erst im Dreck, ne?
Ja.
Merkst du erst, was in dir steckt oder so?
Ja, ja.
Da würde ich zum Beispiel sagen, also, ne, auch wenn ich weiß, ich bin jemand, dem Akquise ja sehr leicht fällt und ich mache das auch gern und viel und Ding und so, aber ich finde, also ich beobachte das bei mir mein Leben lang schon, ich mag einfach auch gerne Herausforderungen, ne?
Ja.
Und dann hilft es alleine, dass man dann, wenn zum Beispiel die Akquise schwer wird, sich mal fragt, soll die Herausforderung in Schwere und Anstrengung und Frust enden auf diesem Spielfeld oder kann man sich die Herausforderung auch anders stecken? Also kann sagen, okay, ich gestalte das eher so, dass die Akquise leichtfüßiger läuft und dass das Feld, auf dem ich mich in Herausforderungen erfahre, eher ein anderes ist. Und sei es sowas, dass wir uns zum Beispiel ja auch immer wieder damit Herausforderungen, die Modelle weiterzuentwickeln oder neue Unterscheidungen zu erfinden, ne? Oder uns auch wieder in ein neues Gebiet zu wagen und zu sagen, jetzt beschäftigen wir uns mal mit, keine Ahnung, Spiritualität, wie kann die eigentlich nicht esoterisch daherkommen, sondern für gestandene Unternehmer wirklich ein brauchbares Werkzeug werden, ohne dass sie jetzt 3 Wochen in einem Kloster sitzen, sondern wie wird das zu angewandter Alltagsspiritualität? Dann strecke ich mich lieber auf dem Spielfeld, als dass ich mich auf dem Akquisespielfeld zu Tode racker. Ne?
Oder man macht die Synthese, man macht es zur Herausforderung, das, was bisher herausfordernd war, zu vereinfachen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch das, was uns so ein bisschen treibt bei all unseren Gedanken zum Thema Coaching. Also das Komplizierte wegzunehmen, mehr zur Essenz vorzudringen, sodass es einfacher wird, anwendbarer wird. So wie wir es jetzt auch zur Akquise gemacht haben.
Und da hilft ja auch immer die Antithese, ne? Also mal das übertriebene Gegenteil von dem zu machen, wo man herkommt. Und wenn du jetzt beim Zuhören dachtest, jetzt habe ich ein bisschen was über mich und Akquise und meine Haltung rausgefunden, dann empfehlen wir dir, für dich mal zu identifizieren, was ist deine Komfortzone? Also, ne, bist du auf dem Kontinuum von Ignoranz und Penetranz eher bei der Ignoranz? Ne? Oder bist du jemand, der die Akquise eher vermeidet oder das Festlegen, das Konfrontieren? Dann empfehlen wir dir, mach davon einfach mal mehr und sei es nur, um rauszufinden, es passiert nichts Schlimmes. Im Gegenteil, dein Leben und die Begegnungen werden einfacher. Und bei mir war es ja so, dass ich eher ja im Feld viel akquirieren und selber akquirieren und die ganze Zeit. Ne? Für mich war zum Beispiel im letzten Jahr ja eine ganz große Erweiterung und Durchbruch, das weniger selber zu machen, ne? Und das eher die anderen machen zu lassen. Nicht, weil und das ist bei mir eben nicht so, nicht weil ich denke, das ist irgendwie die Drecksarbeit, das sollen jetzt die anderen machen, sondern um mich selber nicht in diesem permanenten Akquise-Modus zu erschöpfen. Ne? Weil wenn du jemand bist, der dann die ganze Zeit sichtbar und in Kommunikation ist, so war das bei mir, dann war es einfach auch eher schon eine Erschöpfung. Ne? Das heißt, für mich war ein Durchbruch, weniger sichtbar zu sein, um die Ergebnisse zu vergrößern. Mhm. Also das auch mal so als Inspiration für die, die vielleicht auf so einem Trip festhängen. Du musst auf Social Media jeden Tag präsent sein als selbstständiger Coach. Du musst den ganzen Tag online gehen und so, wo ich sagen würde, das kann für jemanden, dem das auch nicht so entspricht, kann das irgendwann sogar auf die Mental Health gehen. Ne? Also,
Ja, Arroganz und Ignoranz lässt sich ja auch wieder zusammenführen, weil in beidem steckt was Positives drin. Arroganz ist ja
Die Abwesenheit von Fragen.
genau. Und du stellst einfach ganz viele Fragen. Du bist erstmal in Kommunikation. Aber in dem Moment, wo dann wirklich auch alles gesagt ist in Bezug auf ein Angebot, muss man eben auch den, ich sag mal, das Gute in der Ignoranz nehmen und sagen, okay, und dann kann ich mich jetzt auch zurückziehen. Ja. Da muss ich nicht noch etwas sagen, noch irgendeine coole Frage mir überlegen, noch irgendein wahnsinniges Tool auspacken, sodass der andere jetzt und hier unterschreibt, sondern manchmal ist dann wirklich auch der elegante Move zu sagen, okay, dann ziehe ich mich jetzt zurück, dann hat der andere auch vielleicht zeitlich einen anderen Freiraum, um zu wählen, fühlt sich dann auch eher in der Sphäre der freien Wahl, was immer er daraus schlussfolgert, dass du dich jetzt zurückziehst, aber damit kannst du eben auch deinen Akquiseaufwand minimieren oder effektiver machen, weil in dem Moment, wo du einen Kunden, bei dem schon alles gesagt ist, stehen lässt mit den Informationen, kannst dich halt um einen neuen kümmern, ne, und mit dem sprechen. Also insofern, es geht immer darum, das Beste aus zwei Welten, das Beste aus der, aus der Arroganz und das Beste aus der Ignoranz. Also mach dein Angebot, sag dem anderen
Penetranz,
was...
Penetranz, meintest du gerade, oder?
Genau, sorry. Ja, genau. Penetranz also, und Ignoranz. Und mach dein Angebot, sag dem anderen, what's in it for you? Und dann, wenn alles klar ist und du insbesondere gefragt hast, ja, was ist jetzt deine Antwort? Manchmal ist ein Teil der Akquise, sich dann zurückzuziehen.
Und da gilt immer, finde raus, was für dich und für das Ergebnis funktioniert und für den anderen. Ne? Also, weil wir natürlich jetzt ja wieder dreidimensional arbeiten und sagen, ne, in die Richtung kannst du dich bewegen, in die, in die, in die. Und jetzt gilt es wieder, nimm die Erkenntnis, nimm die Möglichkeit und finde raus, was funktioniert für deine Ergebnisse und wie willst du dich auch in der Akquise erfahren. Und ich habe gerade gedacht, wir machen auch noch ein bisschen Akquise. Genau, weil unser Portfolio wächst, ja. Für alle, die unser Portfolio noch nicht kennen, ich glaube, ich beschreibe es einfach mal ganz schnell. Also einmal gibt es ja bei uns das Jahrescoaching Grow, also das 7 Wochenenden, persönliche Weiterentwicklung, also 7 Trainings über ein Jahr verteilt. Da starten wir jetzt wieder Ende Januar mit der neuen Crew, die auch schon gut steht. Also ist schon eine tolle, große Crew zustande gekommen und es sind noch wenige Plätze frei. Also wenn du noch Interesse hast, ein Jahr persönliche Weiterentwicklung zu machen, wie der Name sagt, Grow, persönlich zu wachsen, beruflich, emotional sowas zu bewirken wie ein persönliches Wachstum, dich zu vitalisieren, dann ist Grow eine super Möglichkeit. Das, was die Teilnehmer am Ende des Jahres zurückmelden, ist immer, oh, ich habe irgendwie meine Ergebnisse vergrößert, ohne die Anstrengung zu erhöhen. Im Gegenteil, ich bin gelassener, ich bin geerdeter, ich bin irgendwie ruhiger geworden, ich bin weniger in Stress und Angst und bin dabei auch vitaler und genieße mein Leben mehr. Also wenn das eine attraktive Möglichkeit für dich ist, dann kontaktiere uns und hol dir ein Beratungsgespräch. Für alle, die Grow oder eine kontextuelle Ausbildung gemacht haben und eine Vertiefungsmöglichkeit suchen und ihr Wissen erweitern wollen um intentionale Inhalte, dann ist die Aufbauausbildung Grow Deeper, die auch Ende Januar startet, eine super Möglichkeit für dich. Also kontaktiere uns, wenn du Vertiefung und Aufbaumöglichkeiten suchst. Und dann haben wir natürlich im Sommer wieder Release am Start. Also da geht es vor allen Dingen darum, die Frage zu beantworten, wie gehst du mit Belastungen aus der Vergangenheit um? Wie vervollständigst du das? Wie findest du die Antwort auf die Frage, wer du wirklich bist? Weil viele denken ja, sie seien machtlos oder nicht gut genug oder nicht liebenswert. Und aus dieser Idee, über dich wirklich auszusteigen oder dich von diesem Gedanken wirklich zu lösen, darum geht es im Sommer in Release. Und noch ein bisschen länger hin, im Dezember ist Closer, unser Beziehungstraining. Erwähnen wir an der Stelle aber auch schon mal, falls also Partnerschaft für dich ein attraktives Feld ist. Und jetzt kommt's. Es gibt nämlich was Neues. Wir eröffnen im Frühling unsere sogenannten Business Bootcamps. Dort bilden wir Business Coaches aus. Unter anderem auch, wenn das deine Absicht ist, um auf der grünen Wiese Business Coach zu werden, wenn du das willst. Du kannst aber auch eigenständig im Markt mit deinem Zertifikat unterwegs sein. Und wir starten in diesen Business Bootcamps auch eine Business Coaching Seminarreihe für Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte. Und diese Seminarreihe gliedert sich in 4 unterschiedliche Schwerpunktseminare. Und das erste Seminar jetzt im Frühling hat den Schwerpunkt Ausrichtung und Kommunikation im Unternehmen. Also wie bewirkt man Ausrichtung an sich für das ganze Unternehmen? Wie bewirkt man, dass alle Menschen im Unternehmen sich in Alignment, also Übereinstimmung, ausrichten? Und wie befördert man eine Kommunikation, die wertschätzend, verbindlich, klärend ist, sodass die produktiven Prozesse leichter werden? Und das zweite Bootcamp, das ist dann im Herbst, da geht es im Schwerpunkt um das, was wir heute besprochen haben, nämlich Akquise und Finanzen. Also wie bringt man die Unternehmung oder das Team zum Prosperieren? Und in 2024 im Frühling und Herbst, im Frühling wird es um Teamsteuerung und Konflikte gehen und im Herbst wird es ganz und gar um das Thema Leadership gehen. Also wie wird man zum Leader der Zukunft? Geil, oder? Ich freue mich so hart
drauf. Ja, mega. Ich freue mich auch. Und dann abschließend auch nochmal wollen wir dich akquirieren für Akquise. Ne? Denn wenn du diese Folge spannend fandest und du hast gemerkt, ja, es gibt so ein bisschen Akquiseaufwand bei dir zu leisten, bei deinem Partner, du willst ihn vielleicht für ein Projekt akquirieren oder dir ist aufgefallen, mit manchen Menschen hättest du gerne klarere Vereinbarungen und willst sie dafür akquirieren oder du bist jemand, der sein Produkt verkaufen will, dann nimm dir einfach mal ein leeres Blatt Papier und dann schreibst du oben drauf, ne, das schlimme Wort, Akquiseliste.
Du bist einfach so ein harter Coach, Stefan.
Ja, ich bin knochenhart.
Schön reden ist auch nicht so dein Ding.
Nee, überhaupt nicht. Also ich mag halt Konfrontation, insbesondere Konfrontation mit mir selbst oder mit einem selbst. Ich finde, das ist immer das Spannendste. Ja, und dann schreibst du einfach oben drauf, Akquiseliste. Und dann kannst du links die Namen hinschreiben, mit wem du mal sprechen würdest. In die Mitte schreibst du dann, wofür du ihn gewinnen willst, ne, eine Vereinbarung, das Kaufen eines Produkts, ein Projekt. Und dann auf die rechte Seite schreibst du einfach, ne, was hat der andere davon? Und dann viel Spaß bei der Akquise. Heißt, ne, wirklich auch auf die Person zuzugehen, mit ihnen zu sprechen und so lange zu sprechen, bis du eine klare Position von ihnen hast. Also
Penetranz als Chance.
Penetranz als Chance, genau.
Ach, und ich habe noch eine Erweiterungsaufgabe. Ja, ja. Parallelzettel ist, wem schuldig noch eine Antwort?
Ja.
Also wer hat versucht, dich für irgendwas zu akquirieren und du weichst der Antwort aus?
Oh, das ist eine super Liste. Das ist nämlich die Integritätsliste. Ja. Ne, da kannst du dann auch drauf schreiben, bei wem habe ich mein Wort gegeben und es nicht gehalten und das dann auch nochmal in einer vervollständigenden Absicht ansprechen und auch da eine klare Vereinbarung treffen. Entweder du erneuerst dein Wort oder du sagst einfach, weißt du, funktioniert für mich so nicht, deswegen ziehe ich mein Wort zurück. Also so eine Integritätsliste ist auch eine super Sache, insbesondere wenn du dich mit dir selbst konfrontieren willst.
Geil. Ich mache das jetzt auch gleich. Ne? Ich finde immer super, unsere Podcasts sind auch immer so ein Reminder an einen selber. Ne?
Ja.
Finde ich mega. Falls alle sich noch gefragt haben, ist man als Trainer eigentlich der perfekte Übermensch? Nein. Eigentlich nutzen wir alles, was wir leiten, auch immer, um uns selber zu erinnern und die Dinge wieder in Anwendung zu bringen. Und ich finde, ich betone das an der Stelle nochmal für alle Coache und Trainer, die zuhören. Ne? Also schwing dich einfach auch wieder mit drauf aufs Pferd und nutz einfach diese Übung, um sie einfach wieder selber mitzumachen.
Ja.
In diesem Sinne, ach so, und zu diesen Business Bootcamps und Business Seminaren habe ich gerade vergessen zu erwähnen, dass man dazu noch keine Landingseite und noch keine Informationen bei uns auf der Seite findet. Wenn du Interesse hast, schreib einfach an info@diegrünewiese.de. Und wir arbeiten dran, noch Landingpages, Buchungsmöglichkeiten und sowas jetzt aufzustellen, weil es ja auch schon bald losgeht.
Das heißt, im Moment ist es ein exklusiver Geheimtipp.
Yes.
Und den kannst du natürlich auch gerne verteilen an Unternehmer, Führungskräfte, von denen du denkst, ach, die haben da vielleicht Interesse oder das wäre von Nutzen für sie. So, und jetzt genug der Akquise, ne?
Ja.
Wir wünschen dir einfach viel Akquise-Spaß und belebende Begegnungen mit anderen Menschen und freuen uns auf dich beim nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann, tschüss.